Herzlich willkommen zum aktuellen Off-the-Record-Podcast aus dem Haus der Wirtschaft HDW. Der heutige Gast ist nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, es ist der David Bosshard. Der David Bosshard ist Gründer von Bosshard & Partners und Präsident von der Duttweiler Stiftung. Vorher hat er über 22 Jahre lang das renommierte Gottlieb Duttweiler Institut GDI zu Rüschlikon geleitet. David, herzlich willkommen. Einmal mehr hier im Podcast. Mein Name ist Michael Köhn. Du bist jetzt gerade vorher am HDW Business Club gesehen. Hast dort eine halbstündige Speech gehalten, relativ spontan. Ich habe dir gesagt, ich nehme ein paar aktuelle Themen mit. Was ist so aktuell, was beschäftigt dich gerade so aktuell, wenn wir nochmal schnell zurückschauen?
Ja, sicher im Hinblick auf den Tag der Wirtschaft ist die Frage natürlich, wo steht die Schweiz jetzt in all dem Wandel, den man hat, geopolitisch, wirtschaftspolitisch, industriepolitisch? Was ist die Beziehung von der Schweiz zur EU? Oder? Das ist ein wichtigster Partner. Und dann, was machen die beiden Elefanten, China und die USA? Und was heisst das für uns? Das, denke ich, sind Knacknüsse. Ich bin in einem Punkt nicht pessimistisch, aber da müssen wir aufpassen, ist, Europa wird zu einer Weltmacht in der Bürokratie. Aber gleichzeitig, wenn wir den Tourismus anschauen, wir werden auch eine Weltmacht im Bereich von den schönsten Reisemöglichkeiten. Es gibt nirgendwo auf so kurzer Fläche so viele Erlebnismöglichkeiten. Also wir werden insgesamt als Europa mit der Bürokratie und mit dem Tourismus zugleich irrelevanter. Aber wir werden attraktiver, wir werden populärer, weil wir unglaublich hohe Lebensqualität haben.
Nehmen wir das schnell auseinander. Also nehmen wir zuerst vielleicht schnell die Weltmacht in der Bürokratie. Das klingt ja schrecklich. Oder? Ich meine, man hat ja jetzt schon das Gefühl, auch die KMUs haben das Gefühl, jetzt schon genug, längstens. Oder? Und jetzt sagst du quasi, da kommt noch etwas oben drauf.
Ja, man muss einfach sehen, dass wir eine Kollektion sind von Nationalstaaten in Europa mit unterschiedlicher Gesetzgebung vor allem auch, mit sehr unterschiedlichen Geschichten, mit sehr unterschiedlichem Wohlstand. Aber trotzdem, wir sind als Europa geografisch sehr nahe aufeinander zusammen. Und wir sind jetzt konfrontiert mit einem China, der auf Massen und Volumen und möglichst auch günstig, aber doch heute auch, wenn wir die Auto anschauen, billig ist, die müssen loswerden, weil sie Überproduktion haben. Und auf der anderen Seite den USA, wo immer mehr subventionieren will, wo Amerika, die Industriepolitik in Amerika will stärken. Und das sind zwei Mächte, die vor allem auch Hardpower haben, also militärisch natürlich viel stärker sind und wo im Bereich künstliche Intelligenz auch, sagen wir, gegenüber Europa weit voraus sind. Und wenn man die EU-Verwaltung anschaut, ist es immer noch so, dass die letztendlich von national gewählten Regierungen abhängen und von dort her auch eigentlich in einem Raum sind, wo sie sehr stark technokratisch vorgehen. Und das ist natürlich nicht sehr bürgernah.
Du hast gerade gesagt, auf der einen Seite haben wir die USA, auf der anderen Seite China, wir irgendwo dazwischen innen. Dann müssen wir eigentlich in die andere Richtung gehen, oder? Wenn wir dort mithalten oder sogar können Nase vorne behalten.
Also es kommen sicher einfach sehr anspruchsvolle Jahre auf uns zu. Wir haben vor allem in der Sicherheitspolitik enorm profitiert von den Amerikanern. Also dass man dort zur Kasse betten werden wird, scheint mir logisch zu sein. Wie wir wirtschaftlich umgehen, mit dem ist eine andere Frage. Eben wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Landwirtschaft, wie es dort weitergeht, da ist auch ein neues Papier rausgekommen von der EU, 190 Seiten, wo eigentlich die ganze Lieferkette will kontrollieren. Das heisst, das Beispiel, das ich auch gebracht habe, mit meinem kurzen Vortrag, wenn du schaust, einen Erdbeerpflücker in Spanien oder einen Tomatenleser, dann musst du, wenn du Edeka-Händler bist in Deutschland, musst du dafür verantwortlich sein und gerade stehen, wenn jetzt der, meistens natürlich ausländische Erdbeerpflücker, nicht den Minimallohn überkommt. Aber wie willst du das kontrollieren im Detail? Das braucht wieder eine Bürokratie, wo das alles im Griff hat. Du brauchst neue Technologien etc. Und das haben wir alles noch nicht.
Und wir sind wahrscheinlich in Europa wieder die Einzigen, die das dann auch so würden, wenn es dann so weit, also wenn es dann wirklich so durchgezogen wird, oder? Die Lieferkette bis zum Schluss quasi können zurückverfolgen, die es dann auch tatsächlich so durchsetzen, oder?
Ja, ich sehe es schon so, der Wille, etwas sauber zu regulieren, ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Aber wenn man damit unter dem Strich eben mehr sogenannte Nullsummenjobs schafft, wie es der Lord Turner, einer von den interessantesten Ökonomen in England, gesagt hat, wo eigentlich keinen Mehrwert schafft für den Endverbraucher. Wenn man solche Sachen fördert, haben wir einen Wasserkopf, der letztendlich eigentlich überflüssig ist.
Und wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, oder?
Und man verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Es ist gut, auch wenn wir zum Beispiel im Bereich von der Nachhaltigkeit Fische machen bei den erneuerbaren Energien. Aber wir müssen sehen, im Vergleich international, wenn wir die USA nehmen, wenn wir Russland nehmen, werden die immer viel billigere Energie haben als wir. Also die werden spielen, einmal fossil, einmal nicht fossil. Und der Aufbau von einer durchgängig erneuerbaren Energie, darum auch jetzt Diskussion bei uns wieder von der Nuklearenergie, das wird einfach enorm viel Zeit kosten.
Das ist die eine Seite, die du jetzt beleuchtet hast, heute in deinem Vortrag, in deinem Referat. Das Zweite, was du vorhin gesagt hast, das ist quasi Europa, oder? Schön, eben, wir haben die schönsten Städte von der Kultur her auch, eben, Italien, Spanien, ist ja gleich, auch die Schweiz selbstverständlich, wir haben Berge, wir haben Landschaften, die immer unglaublich schön sind, oder? Das heisst, das hast du vorhin gesagt, einerseits Weltmacht in der Bürokratie und andererseits aber ja, ein bisschen wieder Naturpark, oder so ein bisschen Erlebnispark, ja, genau. Oder wie kann man das beschreiben?
Nein, es ist schon so, also ich habe ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, von Monaco oder Nizza bis nach Wien zu fliegen. Und wenn du dann das Glück hast, auch von Genf nur nach Kloten fliegen, wie unglaublich schön das Relief ist.
Über die Alpenkette.
Über die Alpenkette innen, oder? Mhm. Also die Flüsse, die du hast, die Berge, die du hast, die Seen, die du hast. Du kannst wandern gehen, du kannst in die Ferien gehen, du kannst Skifahren, wenn du immer höher rauf musst. Du hast die schönsten Küsten, wenn du Griechenland, Kroatien, Normandie bis Norwegen. Unglaubliche Beauty. Und du hast die mythischen Städte wie Paris, du hast London, du hast Mailand. Unglaublich. Und eben auch wir haben mit Basel, mit Zürich, haben wir unglaublich schöne Städte und der Städtetourismus ist unglaublich attraktiv. Und auch für Expats ist das attraktiv, da zu wohnen. Auch von den umliegenden Ländern kommen ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen ja immer mehr aus unseren Nachbarländern. Auch das, denke ich, ist ein Beweis, dass wir mit unserem Wohlstand und unserer direkten Demokratie halt eben unglaublich attraktiv sind innerhalb von einem sowieso schon attraktiven Europa.
Und was auch heute noch gesagt hast, ist Pragmatismus. Müssen wir wieder mehr haben?
Ja, der George Bernard Shaw hat einmal gesagt, Common Sense sei das Wichtigste überhaupt. Aber wenn einer Common Sense hat, hat er ein grosses Problem, weil er meistens mit Leuten umgeht, die keinen haben. George Bernard Shaw, schon im 19. Jahrhundert, wunderbare Voraussicht. Also, wir müssen die Fähigkeit haben, dass wir bei den alltägliche Fragen Konsens haben, dass wir bei den Sachen, wo möglichst umsetzbar sind, auch schnell sind. Und wenn wir natürlich überall in unserer Bubble leben, jeder nur noch in seinem eigenen engen Fachhorizont, dann wird einfach alles auch noch viel schwieriger in der Umsetzung und braucht mehr Zeit.
Das heisst, ein bisschen das Erfolgsmodell, auch die Erfolgsgeschichte Schweiz, spüre ich das ein bisschen raus. Wir sind auf einem schwieriger Pfad aktuell, oder?
Unbedingt, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer noch Abstimmungen haben, nicht wie die, wo wir im März hatten mit der AHV, wo jeder nur für sich denkt, aus seiner Warte, sondern auch, man muss ja das Ganze können anschauen können. Und vielleicht sogar einmal sagen, ja eigentlich, für mich im Moment ist das nicht so ideal, aber für die Schweiz ist das ein extrem wichtiger Entscheid, dass ich jetzt da dafür bin und dass ich etwas auch akzeptieren, was vielleicht mir im Moment nicht in den Kram passt.
Du hast ja gesagt, wenn wie weniger Entscheid dass es gibt, wo man schnell fällen kann, also, oder wie mehr Entscheid, anders gesagt, wo man lang diskutiert, was episch wird oder so, umso schlechter geht es im Land oder ist ein schlechtes Zeichen fürs Land?
Ich glaube einfach, dass du kannst auch nur Vielfalt haben, wenn du einen Grundkonsens hast, eben. Ich habe das Beispiel von der Bundesrat gebracht. Früher hat man den Bundesrat nicht mögen. Aber wenn man heute schaut, es gibt keinen Respekt mehr, die Hemmschwelle fallen, wenn man auf Social Media schaut oder auf irgendwelchen Leserbriefen, wie da drauf rumgehackt wird. Es gibt auch keine Distanz mehr. Eben die Hemmschwellen sind immer mehr gesunken. Nur noch seine eigenen Bubble zu bedienen und vor allem die Zusammenhänge nicht mehr zu sehen.
Und jetzt sind wir noch bei Populismus, oder? Und bei diesen ganzen Bewegungen.
Ja, bei uns zum Glück, und das hat sicher auch mit der direkten Demokratie zu tun, ist nicht so schlimm wie in Frankreich oder wie in Deutschland, aber es gibt es bei uns natürlich auch. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich meine, nimmt man Ökologie? Warum brauchen wir eine grüne Partei? Warum brauchen wir Grünliberale noch? Das sind doch urbürgerliche Anliegen. Ist doch klar, dass ich nachhaltig will sein, damit meine Nachbarn, meine Freunde, meine Kinder einmal eine Umwelt haben, die einigermaßen intakt ist. Also, das sind eigentlich Themen, die alle in den früheren Parteien hätten können gelöst werden. Wir hatten ja mal eine Autopartei, mit Querbeet, wir haben alles irgendwie schon mal über Fremdungsparteien. Das sind doch bürgerliche Anliegen. Gehört zum gesunden Menschenverstand. Braucht es nicht nochmal einen Spezialist?
Das sind so Themen, die wir heute Mittag von dir gehört haben. Mehr dann halt im nächsten Referat. Ich würde gerne gleich noch zwei, drei andere Sachen auch noch aufgreifen, David. Nächsten Tag von der Wirtschaft vielleicht zuerst ganz schnell. Ich habe es jetzt auch heute wieder gemerkt. Also alle, die dir zugelassen haben, die sagen unglaublich, wie schnell das er auch ist, oder? Wie schnell er auch denkt und wie das rüberkommt. Es ist eine unglaubliche Gabe, das trotzdem so rüberzubringen, dass alle verstehen. Das hören wir ja immer wieder am Tag der Wirtschaft. Wie schafft man das? Also wie kann man das machen?
Ja gut, ich habe natürlich immer das Glück gehabt, dass ich gute Vorgesetzte hatte. Und obwohl ich wahrscheinlich nicht einfach zu führen war, aber ich habe sehr viel gelernt von Hermann Lübbe, der ein sehr pragmatischer Philosoph war. Er hat immer gerne mit Beispielen gearbeitet, er hat immer gerne verschiedene Theorien, die sehr kompliziert waren, sei das aus der Physik, sei das woher auch immer, Biologie, Ideologie, hat er so auch vermittelt, dass sie verständlich gewesen sind. Und da bin ich ihm sehr dankbar. Und das Zweite ist, du musst einfach Übung haben und du brauchst auch die Erfahrung aus verschiedenen Branchen und du musst dir immer auch überlegen, wer du vor dir hast und du musst es so erzählen, dass die Leute ein paar Sachen mitnehmen können, die sie umsetzen können. Und dort habe ich mit meinem Chef sehr viel gelernt. Ich meine, mich erinnere, als ich Assistent war bei ihm, sind wir mal im Zug ineinander begegnet. Und ich bin Assistent gewesen, Herr Professor. Und dann sagt er, wohin gehen Sie? Und dann habe ich gesagt, zu Sandro, wohin gehen Sie? Er ging zu Ziba Geiger. Was machen Sie? Ein Referat. Was machen Sie? Ein Referat. Das war in den 80er Jahren gewesen. Und dann ist einfach gelernt, die Sachen so zu vermitteln, dass die Leute Interesse haben.
Und eben, und heute hast du das Beispiel gebracht von der Zeit von Corona, oder? Dass es dann eben nicht reicht, wenn einfach nur der Mediziner quasi ansteht und erklärt, was jetzt gerade passiert, respektive was die Auswirkungen sind auf die Gesellschaft etc., oder? Beispielsweise an einer Medienkonferenz oder gegenüber der Bevölkerung, sondern dass man eben viel breiter muss gefächert sein, oder? Damit man das Ganze kann irgendwo verständlich und für alle verständlich eben kann überbringen.
Ja, darum mache ich, das ist ein sehr guter Punkt, Michael. Darum mache ich die Unterscheidung zwischen dem Fachspezialist, der, wenn er über immer mehr weiss, zum Fachidiot mutiert. Das langt einfach nicht. Du brauchst, gerade um das Beispiel nicht abwertend gemeint zu nehmen, bei Corona, wenn du jetzt sehr eng, sagen wir mal, nur aus der Virologie kommst, vielleicht Erfahrung gesammelt hast, in Afrika, in einem Land, wo schlimme Krankheiten hat, dann bist du dich gewöhnt, mit einer ganz klaren Vorschrift, mit einer Therapie zu kommen, wo du kannst umsetzen, ohne dass du weitere Kenntnisse musst haben. Hingegen, wenn du musst der Schweizer Bevölkerung kompliziert bis zum geht nicht mehr erklären, warum jetzt die Fallzahlen steigen und wie die Entwicklung ist, dann musst du sicher Virolog, Epidemiolog, medizinische Kenntnisse haben. Du musst sicher auch psychologische Studien, ökonomische Studien konsultieren und dann ganz offen und ehrlich anstehen und sagen, nach meiner Erfahrung, nach meinem Kenntnisstand würde ich das und das empfehlen, weil du musst öffentliches Vertrauen generieren und das ist das Wichtigste überhaupt.
Und das ist auch das, was man braucht, wenn man den Job macht, den du machst. Also ich sage jetzt, wenn man, du bist ein Zukunftsforscher, du bist Philosoph, aber Zukunftsforscher, du hast lange das GD eingeleitet etc., dann musst du am Schluss können all die Zusammenhänge irgendwo bündeln und dann eben auf eine angenehme und vernünftige Art und Weise können kommunizieren.
Ja, du sagst das sehr gut. Man muss am Schluss pragmatisch bleiben im Rahmen des Möglichen. Ich glaube, das ist einfach letztendlich eine Haltungsfrage, wie du mit diesen Sachen umgehst. Was nicht gut ist, ist, wenn man der Besserwisser sein will und das Gefühl hat, ich weiss es und du musst mir folgen. Das geht gar nicht, ist in Deutschland häufig noch der Fall, weil einfach Deutschland sehr stark Heinrich-Mann-Land geblieben ist, der Untertanen und oben alles ist top-down. Wir ticken da komplett anders, zum Glück. Die Haltung heisst auch, du musst wohlwollend sein, wie jetzt gegenüber KI, du musst wohlwollend sein gegenüber all den Sachen, die in die Digitalisierung kommen. Im Sinne von Luther, prüft alles und behaltet das Beste. Aber nicht, wie die Amerikaner in kurzfristigen Hype hineinrennen. Ich mache jetzt rasch den Gewinn und ob die Firma dann sich weiterentwickelt oder nicht, ist mir egal. Also, wir brauchen auch Leute als Experten mit einer Haltung, die dahinterstehen können, mit dem, was sie sagen, und wo auch eben Nebenfolgen, die möglichen Nebenfolgen von dem, was man sagt, inkludiert im Verantwortungsbewusstsein.
Und etwas, was ich jetzt auch immer an dir schätze, ist, man hat immer das Gefühl, man ist auf Augenhöhe, jetzt vielleicht nicht vom Intellekt unbedingt immer, oh, oder? Aber auf Augenhöhe, eben mit dir ist es sehr angenehm zu reden, du bist auch nicht irgendwie so, ich bin jetzt gestern noch, ich sage jetzt irgendwo, ich weiß nicht wo, in Indien gesehen und habe ein Referat gehalten, morgen bin ich dort und dort, sondern du bist sehr geerdet immer auch, du kommst sehr geerdet daher. Und das schätze ich sehr. Und ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder höre, oder? Dass die Leute wirklich sagen, das ist auch das Tolle an ihm. Dass er einfach, man hat einfach das Gefühl, er ist wirklich immer noch einer von uns.
Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Und gut, das ist bei mir natürlich Dutti-Geist, oder? Dutti hat immer gesagt, wir müssen da sein für den kleinen Mann. Heute würde ich vielleicht sagen, für die kleine Frau, aber das wäre politisch nicht mehr korrekt. du musst mit Menschen zu tun haben, wo du ernst nimmst. Und nicht von oben herab, aber auch nicht der Wort von unten nur.
Und jetzt, wenn noch schnell, ich weiss, ich habe dich heute über Mittag schon am Talk gefragt, Business Club Talk, Zukunftsforscher, oder? Das ist immer die vorausschauen und dann irgendwie ihre Prognosen abgeben. Es ist nicht ganz so wie bei der Wetterprognose, aber es ist ja sehr ähnlich mit dem Modell und dann schaut man schaut zurück und vor. Aber am Schluss, ich habe dich schon gefragt, das ist ja nicht Astrologie, ist die Verantwortung, die man ja übernehmen muss, eigentlich nicht wirklich gross? Oder? Also man kann da ein bisschen erzählen, bitte erzähl mir den Ausdruck, also ein bisschen, was man möchte. Oder? Ich weiss, dass du das nicht machst, aber einfach so von der Art her, weil es ist ja erst in ein paar Jahren überhaupt, oder vielleicht noch länger, überprüfbar, was man gesagt hat.
Ja, aber auch ein bisschen nein. Auch da ist die Frage von der Haltung entscheidend. Eben, du musst wohlwollend sein. Die Sachen, die du analysierst, auch, sagen wir, mit gesicherten Daten, mit guten Daten können überprüfen. Du musst mit Experten im Kontakt sein. Aber letztendlich bietest du mit Prognosen oder mit Trends, bietest du an, etwas, was du siehst, kannst auch vernünftig darüber nachdenken und dann überprüfen, ob es stimmt oder nicht, oder nicht möglich ist oder nicht. Aber du machst ein Angebot. Und letztendlich kannst du niemandem Unternehmen sagen, ja, ihr müsst jetzt das Produkt machen, die Dienstleistung, oder ihr müsst nur Kosten senken. Du musst sagen, okay, aufgrund von meiner Kenntnis mit anderen Beispielen könnte ich mir vorstellen, dass. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, Unternehmer, die hören zu und dann entscheiden sie. Und das ist das Richtige. Manager machen nochmal eine Studie und nochmal eine Studie und sichern sich ab, damit, wenn es ein Misserfolg wird, sie nicht belangt werden können.
Und wenn man in die Zukunft schaut, oder, das ist ja ein bisschen ein Wunsch von der Menschheit. Oder? Irgendwo haben wir ja das schon noch, würden wir ja am liebsten schon wissen, wie es morgen, wie es in einer Woche, wie es in einem Jahr, wie es in 10 Jahren aussieht. Ist der Mensch so?
Ja, ich glaube, es ist urmenschlich. In der Philosophie gibt es zwei Theorien. Die eine, die sagt, wir sind vor allem da, wo wir von unseren früheren Generationen überliefert überkommen. Und die, die sagen, nein, 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 so wie der Sartre, Existenzialist, wenn du auf die Welt kommst, musst du dir zuerst deine eigene Welt vorstellen und du musst dir eine Zukunft vorstellen, was du erreichen willst. Ich glaube, da kommt sehr stark darauf an, was für ein Mensch du bist. Aber grundsätzlich ist es vernünftig, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Der klassische Fall ist natürlich Krankheiten, oder? Weil ich zum Beispiel eine Diagnose vom Arzt wissen, wenn ich weiss, die ist wahrscheinlich gerade schlecht. Oder will ich das nicht wissen. Aber das ist ja die menschliche Freiheit, wo man sagt, ich will das wissen oder nicht. Und eben die ökonomischen Prognosen, wie immer, die hängen sehr stark von mathematisierten Modellen ab. Auch dort, das ist einfach ein Modell. Und das Modell kann man mit gewissen Wahrscheinlichkeiten unterlegen, aber die Leute interessiert in der Regel nicht Szenarien oder das Modell, sondern was glauben sie, was kommt. Das interessiert die Leute. Und dort eben kann man nur sagen, ja gut, okay, es gibt von mir aus gesehen drei Möglichkeiten. Meine persönliche Meinung ist, aber das ist vielleicht nicht die gleiche, wo ich im Bauchgefühl habe, was mir sehr wichtig ist, oder die Erfahrung, weder da, wo die Statistiken ausweisen.
Gut, wir sind jetzt so am Schluss vom heutigen Podcast. So, als allerletztes noch, ich weiss, was auf dich zukommt, heute und morgen. Und zwar hat die Schweiz den Wandertag. Und hast du mir gesagt, ich habe das nicht einmal gewusst, obwohl ich selber ehrlich gesagt auch sehr gerne in den Bergen bin, dass es einen Wandertag gibt, einen offiziellen. Und du bist dort Referent in Gstaad, wenn es glaubt recht ist. Auch eine Eigenheit von der Schweiz, oder? Also, dass man einen schweizweiten Wandertag hat.
Ja, das ist grossartig. Ich habe das, wie du, überhaupt nicht gewusst. Ich bin dann angefragt worden von den Veranstaltern. Die Schweiz ist das einzige Land auf dieser Welt, wo Wandern als Volkssport und die Förderung von Wandern in der Bundesverfassung verankert hat und Gemeinden und Kantone auffordern, das Wandern zu fördern. Und der Anlass ist hochkarätig besetzt mit Touristikern und mit Leuten, die in der Wirtschaft sind. Und das ist ein grosses Thema, das finde ich eigentlich grossartig.
Und passt eigentlich zum Anfang, wo wir gesagt haben, Europa und auch die Schweiz, oder? Immer mehr auch eben ja. Die Schönheiten. Und das Wandern ist eigentlich eine Möglichkeit, die Schönheiten
absolut.
Zu entdecken.
Absolut.
Und ich staune auch immer wieder, wenn wir da schnell den Bogen machen können, weil ich bin selber sehr viel unterwegs. Unglaublich, oder? Der Aufwand, der da betrieben wird, von allen möglichen, sei es SAC-Sektionen, von Wandervereinen etc., dass die Wege immer instand gehalten sind.
Ja, ich meine, da wird irrsinnig viel gemacht. Aber wenn wir schauen, kilometerweise, wenn wir einen Wanderweg haben, da sind wir absolut führend weltweit.
Also, hast du Wander schon dabei?
Ich muss leider am Nachmittag wieder zurück. Ich muss gestehen. Und meine Frau hat recht, du hast mir immer versprochen, wenn du mal pensioniert bist, dann schaffst du weniger. Schaffst du wenigstens noch 100% und das schaffe ich bis in 2-3 Jahren.
David Wossart, ganz herzlichen Dank.
Danke, Michael.